So, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Also, ich wollte mir das auch nicht nehmen lassen, heute hier zu stehen. Ja, ich kann euch nachher noch im Anschluss gerne erzählen, wie das zu der Entscheidung kam. Auf jeden Fall jetzt am 15. August werden wir umziehen mit Umzugsunternehmen und wir sind wirklich gerade viel am Kartons packen. Ja, wenn ich von wir spreche, spreche ich von meiner Frau und meiner Tochter, die sitzen ganz hinten. Genau. Und ich glaube, wir können direkt sonst in die Predigt starten. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Genau. Ich glaube, das Thema, was die Bibelverse heute gut zusammenfasst, ist: Wer bei Gott wohnt, bleibt sicher. Und die Verse dafür finden wir in Psalm 91, 1 bis 4. Okay, also wer eine Bibel hat, ansonsten könnt ihr auch, ah, einen Moment, mit mir mitlesen. Jetzt. So. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit, seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt. Genau, wir fangen an mit dem ersten Vers. Wer unter dem Schutz des Höchsten ist, der hat sein Zuhause im Schatten des Allmächtigen. So könnte man hier auch übersetzen. Und was deutlich wird von vornherein: Wenn ich zu Gott gehöre, also wenn ich sein Sohn, seine Tochter bin, bin ich Eigentum von Gott. Ich gehöre ihm. Und wenn er dann entscheidet, als der Höchste, als der König der Könige, zu sagen: Du stehst unter meinem Schutz, dann ist er bereit, sein Leben für dich zu geben. Das bedeutet es, wenn Könige sagen: Die Person steht unter meinem Schutz. Und ich finde, im Deutschen ist das immer so ein bisschen schwierig mit Zuhause zum Beispiel, oder auch gerade wenn wir in die Kultur von damals schauen. Schutz hat einfach noch einen besonderen Wert. Wir sehen das bei Maria und Josef, die zur Zählung mussten und die waren auf Gastfreundschaft angewiesen. Also es ging nicht einfach, dass man gesagt hat: Okay, ich packe jetzt meine Sachen und dann, weiß ich nicht, nehme ich den nächsten Esel und dann steige ich wieder aus und bin dann da. Sondern Reisen waren immer mit Zeit verbunden, also es waren immer Tagesreisen, die man dann auch geplant hat, bis man an einen bestimmten Ort kommt. Das heißt, die Kultur damals war so gewesen, dass man damit gerechnet hat, Leute aufzunehmen, spontan, dass man gesagt hat: Okay, da sind fremde Leute, aber die brauchen jetzt Hilfe, mir würde es genauso gehen. Das heißt, das war ganz wichtig und deswegen repräsentiert hier Schutz oder unter dem Schutz des Höchsten ein Zuhause, ein Schutz vor Feinden, ein Ort, wo ich Essen bekomme, ja, wo ich zur Ruhe kommen kann, bevor die Reise weitergeht. Und dann der Vers 2: Darum sage ich zum Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Meine Zuflucht, mein Ort, wo ich mich vor Feinden verstecken kann, wo ich nicht verurteilt werde, dieser Ort bist du. Meine Bergfeste, wo Feinde mich nur schwer erreichen können. Ja, also er erhebt mich, wo ich mich gut verteidigen kann. Mit anderen Worten, was der Psalmist hier sagen möchte: Der sicherste Ort, der bist du, Gott. Du bist mein sicherer Ort. Und ich habe versucht, das als Bild mal mitzubringen, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Ich weiß jetzt nicht, was der Psalmist gedacht hat, aber so wie er es beschreibt, können wir hier sehen: Er denkt an eine große Burg. Und ich habe extra ein Bild genommen, wo man hier auf der rechten Seite noch Schatten sehen kann. Ja, also dieser ganze, das zeigt den Herrschaftsbereich. Dieser ganze Schatten soll deutlich machen: Hier, das ist alles beschützt von diesen Türmen hier. Okay, und wenn wir da noch drin sind, in dieser Burg, dann sind wir nicht nur nicht sichtbar, sondern wir können auch noch sehr gut verteidigt werden. Wir finden Schutz vor allem, was um uns herum ist. Und deswegen verwendet er dieses Bild. Und in Sicherheit zu sein, das ist schön, ne? Also wenn man keine Angst haben braucht, keine Sorgen, das finden, würde ich sagen, finden wir alle gut. Aber ich glaube, ein weiterer Teil, der auch mit diesem Gedanken von Eigentum mit einhergeht, ist Gemeinschaft zu haben. Also nicht einfach nur die ganze Zeit darauf zu warten, kommen Feinde oder kommen Feinde nicht, sondern auch mit Gott Zeit zu verbringen. Und das bringt uns dann direkt zu Vers 3 und 4. Ich lese nochmal vor. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Vers 4. Er bedeckt dich mit seinen Schwingen. Das ist eigentlich einfach nur ein sehr altes Wort für Flügel. Vermutlich denkt der Schreiber hier an einen Adler oder ähnliches. Der Adler, der dann sein Kind ganz bedeckt. Also wir merken, das ist hier eine sehr bildhafte Sprache. Und der Psalmist versucht deutlich zu machen, wie groß und mächtig Gott ist, wie kraftvoll er ist. Und dieser Gott, wenn er dich beschützt, wenn er dich verteidigt, dann findest du auch Geborgenheit. Und jetzt kommt so ein bisschen ein weiteres Bild hinzu, und zwar das Schild. Vermutlich ist hier von einem Langschild die Rede, das heißt eins, was fast den gesamten Körper abdeckt. Das ist damals sehr schwer gewesen, das heißt, es ist auch eher zur Verteidigung gedacht. Und die Idee ist quasi, dass man das Schild in den Boden stellt und sich dann dahinter versteckt vor einem Pfeilhagel oder ähnliches. Und ich finde es wichtig, dass man das mitdenkt, weil man dann versteht, was mit Schutz gemeint ist. Ja, also nicht ein Schild im Sinne von, okay, ich gehe jetzt angreifen, ja, ich habe ein Schwert und ein Schild und ich gehe jetzt los, sondern ein Schild im Sinne von, ich stelle es hin und verlasse mich darauf, dass dieses Schild mich beschützt, dass mir nichts passieren kann. Also egal, wie herausfordernd der Krieg ist oder die Konfrontation, ich bleibe stehen und verlasse mich auf das Schild. Und ich finde, diese Verse beschreiben hier sehr schön, wie ein Mensch versucht zu beschreiben, wie stark und mächtig Gott ist. Und deshalb finde ich es gut, wenn wir uns auch mit solchen Versen beschäftigen. Ne? Also mit Psalmen hat man jetzt nicht so viele Predigten, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber ich glaube, man kann hier sehr gut so jede Herausforderung vor diese Verse stellen. Man kann sagen, okay, ich habe vielleicht Schwierigkeiten mit dieser Situation, mit dieser Person und ich weiß einfach nicht weiter, aber ich darf mich sicher fühlen. Ich darf gewiss sein, dass Gott da ist. Diese Verse feiern eigentlich die Liebe Gottes. Und ich möchte jetzt nochmal Vers 4 lesen. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Ich glaube, das ist unser Gott. Auch wenn wir vielleicht nicht immer daran denken, wenn wir das nicht vielleicht immer vor Augen haben. Er ist Gott, der Höchste, der Allmächtige, wo du und ich zur Ruhe kommen können, wo wir Gemeinschaft haben dürfen, wo wir neue Kraft kriegen können. Und das Besondere für mich ist, Gott will diese Beziehung mit dir. Er möchte eine Liebesbeziehung zu dir und hat auch alles getan, damit das funktionieren kann. Und ich merke bei mir persönlich, ich habe manchmal so eine Wunschautomatbeziehung zu Gott. Ne? Also wenn ich mein Gebetsleben so hinterfrage, dann denke ich mir, manchmal ist es ein bisschen einseitig. Also ich komme dann so zu Gott und überlege mir, ihr wisst, also die meisten wissen ja, ich hatte eine Pastorstelle in der FEG Urbach und dann ging es danach nicht weiter und ich war so, ja, Gott, ich habe für dich Theologie studiert, ich wäre gern Pastor. So, ne? egal, was er will, weil ich wusste ja irgendwie, das ist der Weg. Und so kenne ich das mit ganz vielen Problemen. Ne? Also, Herr, ich brauche Geld, so lass mich im Lotto gewinnen. Ne? Und irgendwie distanzieren diese Gebete oder zeigen diese Gebete manchmal, wie distanziert meine Beziehung zu Gott ist. Weil wenn ich doch wüsste, dass er mich versorgen will, dass er einen Plan hat, dann verändert das mein Gebetsleben. Und das durfte ich wirklich merken, dass egal, welche Herausforderung kommt, egal ob körperliches Leiden, seelisches, wenn Gott einen Weg hat, auf den ich mich verlasse, auf den ich vertraue, weil ich weiß, dass er da ist, dann verändert das mein Leben. Das verändert meine Perspektive auf das Leben. Ich hoffe, ihr könnt das nachempfinden, dass Gott eure Gebete manchmal verändert. Dass man vielleicht denkt, hey, ich brauche unbedingt das Auto. Kann ich aus Erfahrung sprechen. Ich brauche unbedingt ein Auto zum Beispiel. Oder ich brauche unbedingt das und das. Und im Gebet zu merken, nee, eigentlich ist das nicht Priorität Nummer eins. Oder auch zu erleben, okay, Gott versorgt mich mit dem, was ich brauche. Und die Situation, die mir in lange Zeit am schwierigsten fiel, ist, dass ich schon sehr lange Asthma habe, schon seit ich ungefähr 6 oder 7 Jahre alt bin und jetzt bin ich 30, also 23 Jahre schon. Und ich dachte mir so, naja, irgendwann geht das dann zu Ende. Also man betet ja immer wieder und man betet und irgendwann denkt man sich so, naja, was soll ich noch machen? So, habe ich die falsche Nummer gewählt? Sind die Gebete irgendwie an der Decke kleben geblieben? Warum antwortet Gott nicht? Und man hat ja dann auch immer so diese gedanklichen Vorstellungen. Also ich habe ja dann Theologie studiert. Also näher und höher an Gott kann man ja quasi nicht sein, als Theologie zu studieren. Das ist natürlich Quatsch. Genauso auch mit der Pastorstelle dann. Also Gott, wenn ein guter Zeitpunkt, dann jetzt. So, also als Höhepunkt meiner Berufung, wenn man so möchte. Und ich glaube, diese Gedanken sind völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, herausgefordert zu sein, weil wir wissen, dass Gott kann. Das ist völlig in Ordnung. Und diese Spannung, die werden wir immer wieder erleben. Es werden immer wieder Situationen kommen, wo wir denken, Gott könnte. Und ich kann euch den Text hier auf Hebräisch und Griechisch übersetzen, also mit ein bisschen Zeit. Aber das wird nicht dazu führen, dass ich eine perfekte Antwort für deine Lebenssituation, für deine Herausforderung finde, sodass du dann am Ende sagst, ach so, na dann warte ich noch 10 Jahre. Also versteht ihr, was ich meine? Wir haben häufig ein sehr menschliches Bild von Gott, was auch völlig okay ist, weil es in Beziehung wächst und entsteht. Aber manchmal müssen wir uns hinterfragen, wer ist denn dieser Gott? Ja, ist es dieser Gott, an den ich glaube? Weil es gibt so viele Möglichkeiten, den Schöpfergott in diesen Situationen zu entdecken. So viele Arten und Weisen, wie er sich dir offenbart, wie er sich dir unmittelbar mitteilt und sich um deine Probleme kümmert. Und gerade wenn du sowas erlebst, möchte ich dich ermutigen, auch deinen Geschwistern davon zu erzählen. Also ich finde, wir haben in unserer christlichen Kultur eine sehr zeugnisorientierte Kultur. So. Das heißt, immer erst, wenn Gott schon etwas getan hat, berichten wir davon. Ja, also erst, wenn ich keine körperlichen Schmerzen mehr habe oder finanziellen Segen erlebt habe oder keine seelischen Beschwerden mehr habe, erst dann kann ich ja davon erzählen. Aber ich glaube, wir vernachlässigen ganz häufig, wie sehr Gott uns in diesen Situationen trägt. Wie sehr wir uns getragen fühlen. Ich erlebe das gerade auf der Arbeit. Ich arbeite in einer Maßnahme, das heißt, ja, ich mach's kurz, das Jobcenter überweist uns Leute und dann soll ich die in Arbeit vermitteln. Und du hast dann dadurch ganz viel mit so Einzelschicksalen zu tun und unser Standort läuft nicht so gut, wir haben 2 Mitarbeiter zu wenig, das heißt, da ist super viel Stress. Das heißt, es passiert ganz häufig, dass irgendein Mitarbeiter auf mich zukommt und sagt, hey, ich hätte das eigentlich schon gestern machen müssen, sorry. Und ich sag immer, das hat sich jetzt so etabliert, ich sag, kein Problem, Gott liebt dich. Und weil alle wissen, dass ich Pastor bin, darf ich das irgendwie. Ich finde das richtig cool. Also keiner hinterfragt das. Das ist so, ja, der hat Theologie studiert. Das ist, glaube ich, normal. Und jetzt gerade ist es ein bisschen besser geworden, was den Stress angeht. Und dann kam eine Mitarbeiterin auf mich zu und sagt, ich finde das voll gut, dass du das machst. Und ich war so, ja, also es ist ja auch die Wahrheit. Also es stimmt ja auch. Es ist ja nichts, was ich mir irgendwie erfinden müsste. Und sie sagt, obwohl ich nicht daran glaube, gibt mir das Ruhe, dass es einen Gott geben könnte, der mich liebt. Und das finde ich krass. Also das hat in der Situation irgendwie ganz, ganz viel mit mir gemacht. Ich meine, ich habe es auch nicht einfach lapidar gesagt, sondern es war für mich immer ernst. Weil natürlich können wir versuchen, uns irgendwie noch ein Bein mehr rauszureißen, ne? Aber wenn einfach nicht genug da ist, ist nicht genug da. Und deswegen war das eigentlich so eher auch was ich zu mir selbst gesagt habe. So, ja, wir arbeiten für Menschen, wir geben unser Bestes, aber wir machen das, oder ich möchte das aus der Kraft und Liebe Gottes machen. Also weil Gott mich liebt, möchte ich anderen Menschen begegnen, möchte ich andere ermutigen. Und da ist mir noch ein Aspekt wichtig. Manchmal schauen wir auf Gott und denken, er ist wie so ein Held. Und jetzt meine ich das Bild mal nicht positiv. Und zwar, er wartet bis zur letzten Sekunde, um sich dann besonders groß darzustellen. Ne? Also wenn ihr euch, keine Ahnung, irgendwelche Marvel-Filme vorstellt, ja, da kommt die Explosion und er landet, weißt du, diese Drei-Punkt-Landung. So, und dann, der Held ist da. Jetzt wird's gut. Aber bei Gott ist das anders. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es anders ist. Er wartet nicht auf deine größte Not, er wartet auf den richtigen Moment, weil er weiß, was du als nächstes tun würdest. Er weiß schon längst, wenn ich jetzt eingreife, dann machst du das. Und ich glaube, das ist was wir uns häufig nicht vor Augen halten, dass Gott schon weiß, was in Zukunft sein wird. Dass er auf den richtigen Zeitpunkt wartet. Und manchmal wissen wir deshalb nicht, warum Gott nicht handelt. Aber wir dürfen wissen, er schaut auf dich und mich und sagt, wow, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Und es gibt nichts, was seine Meinung über dich ändern kann. Egal, welche Verletzung du erlebt hast oder welche Verletzung du auch vielleicht von Gott hast, wo du anderes erwartet hast. Du darfst wissen, da ist eine Festung, in die du dich zurückziehen kannst, wo du darauf vertrauen kannst, dass Gott sich um dich kümmert, weil Gott gut ist. Und weil Gott an mehr Dinge denken kann als wir. Und jetzt möchte ich einmal noch auf den Vers 3 eingehen. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Ich habe hier auch noch mal ein Bild mitgebracht, so oder so ähnlich könnte das aussehen. Dem Psalmisten ist hier klar, dass diese Welt nicht einfach ist. Er weiß, dass es Herausforderungen gibt. Man könnte hier im Bild auch sehen, dass der Vogelfänger ein Bild ist für den Teufel, der Fallen aufstellt, um Menschen zu Fall zu bringen. Und zusätzlich dazu spricht er noch von dieser tödlichen Pest, also dass es Krankheiten gibt, dass es vielleicht Kriege gibt. Und man befindet sich also als Mensch, der Gott nicht kennt, in dieser ausweglosen Lage, von der Sünde gefangen zu sein. Und Gott trifft diese Entscheidung, dich aus dieser Lage zu befreien, dich als Vogel in dem Bild gesprochen, aus dem Netz herauszuholen. Das ändert aber nichts daran, dass es weiterhin Krankheiten, Kriege, Ähnliches gibt. Das führt dazu, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Wir müssen eine Entscheidung für oder gegen Gott treffen. Ja? Und ich denke, die meisten hier haben diese Entscheidung für Gott getroffen. Aber ich will das nochmal betonen, weil ich glaube, diese Entscheidung ist ganz, ganz wichtig, um in schweren Situationen Zeugnis zu geben. Um zu sagen, ich verstehe gerade gar nichts, aber ich weiß, Gott ist da. Ich sehe nur noch dunkel, es ist nur noch Tunnel, ich kann kein Licht sehen, aber ich vertraue darauf, dass Gott kommt. Ich vertraue darauf, dass er mein Licht ist. Und das bedeutet auch, Zeugnis zu geben. Und ich glaube, wir unterschätzen das auch häufig, wovon wir alles Zeugnis geben können. Ich finde immer, Sonntagmorgen ist das beste Beispiel. Es ist ein Zeugnis, dass du heute da bist. Du kannst hier aus der Tür rausgehen, kannst dir die Häuser aussuchen. Es gibt Leute, die sind zu Hause. Die frühstücken vielleicht gerade. Vielleicht kommt Familie, weiß ich nicht. Vielleicht kommt die Lieblingssendung. Du hast dich aufgemacht, weil du an einen Gott glaubst. Du bist bereit, mehr zu tun, als vielleicht notwendig, weil du Gott liebst. Manchmal werden diese Dinge einfach zur Routine oder man hat sich daran gewöhnt, aber ich glaube, es ist ein Zeugnis Gottes, dass jeder von uns heute hier ist. Und dieses Zeugnis hält an und beginnt spätestens mit deiner Bekehrung. Ich glaube, im Rahmen von jedem Gottesdienst gibt es so viele Möglichkeiten, Gott zu entdecken. Egal, ob das im Lobpreis ist, ob es in der Predigt ist, aber auch in dem, was wir uns einander erzählen von Gott, auch nach dem Gottesdienst, das Leben zu teilen. Weil ich glaube, wir erleben da, dass wir alle in Beziehung zu Gott stehen. Und manchmal kommen wir an den Punkt, dass wir so rückblickend uns fragen, waren die Entscheidungen richtig, die ich getroffen habe? Habe ich mich für die richtigen Wege entschieden? Habe ich das wirklich alles mit Gott erlebt? Also wo einfach Zweifel kommen. Und ich möchte dich ermutigen, von den Geschichten der anderen hier auch zu lernen. Zu lernen, wie ähnlich Gottes Wirken auch ist. Es ist ganz individuell für dich. Ja, es gibt Sachen, die erlebt keiner. Aber es gibt Dinge, die sich überschneiden, wo man sagen kann, hey krass, das war ähnlich bei mir. Das habe ich so ähnlich erlebt. Und das zeigt, dass wir alle an denselben Gott glauben. Und ich finde, aus der Perspektive wird dann Vers 4 nochmal anders. Weil wissentlich, dass ich gerettet bin, dass ich aus dem Netz des Vogelfängers befreit wurde und trotzdem ja immer noch die tödliche Pest da ist, und das können, da könnten wir alles als Symbole nehmen, also egal ob es Krankheit ist, ob es Krieg ist, trotzdem hat Gott einen Plan mit deinem Leben. Und das muss nicht bedeuten, Pastor, Missionar, es gibt irgendwie häufig nur so diese geistliche Orientierung. Das kann alles sein. Das kann auf deinem Arbeitsplatz sein, als Erzieher, weiß ich nicht, Hausfrau, Rentner, Sozialarbeiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott dich gebrauchen kann. Und ich möchte uns ermutigen, uns von Gott da auch herausfordern zu lassen und vielleicht mal sowas auf der Arbeit zu sagen wie, Gott liebt dich. In stressigen Situationen kann ich sagen, funktioniert. Die Leute nehmen das wahr. Und wir haben genug Bereiche in Deutschland, wo es Christen braucht. Ich glaube, jeder von uns könnte 20, 30 Arbeitsbereiche oder Dienstbereiche nennen, wo es Christen braucht. Das heißt, du musst auch nicht immer ins Ausland gehen. Deswegen habe ich Missionar für mich aufgeschrieben als Beispiel. Häufig ist es ja so, ja, die anderen, die brauchen unbedingt Gott. Wir müssen unbedingt nach, weiß ich nicht, Afrika. Während in Deutschland die Glaubensquote, also die Menschen, die glauben, immer weniger werden. Die meisten Leute, die tatsächlich noch wirklich an euren Gott glauben, also nicht nur in die Kirche gehen, die finden sich in den kleinen Konfessionen, also weder katholisch noch evangelische Kirche. Das zeigt uns, dass Menschen an einen echten Gott glauben wollen. Nicht an Tradition oder Regeln, sondern an eine Beziehung. Und das macht es manchmal herausfordernd, dass wenn so ein außergewöhnlich liebevoller, treuer, zuverlässiger Gott mich anspricht, mich liebt, und ich jetzt aus dieser Liebe heraus jemand anderen lieben soll, das macht's herausfordernd. Aber ich glaube, da steckt ein Stück weit ein Schlüssel drin. Denn erst wenn Gott mich liebt, kann ich andere Menschen so lieben. Und das bleibt herausfordernd. Ich finde das so spannend. Ein nichtchristlicher Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht. Nirgendwo in der Bibel steht, lerne deinen Nächsten erst kennen und dann liebe ihn. So einfach und so wahr. Ne, der eigentliche Vers heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es geht nicht um wie es dir geht oder wie du dich fühlst. Es geht um eine Entscheidung. Und ich glaube, das ist was, was Gott uns vorzeigt, indem er seinen Sohn sendet. Er zeigt uns, ich treffe die Entscheidung für dich. Und jetzt ist es von uns aus. Ne? Wir treffen die Entscheidung für Gott. Und dann können wir auch die Entscheidung für unseren Nächsten treffen. Für unseren Partner, für unseren Nächsten auf der Arbeit. Und können entscheiden, ihn zu lieben. Und aus dieser Entscheidung heraus sind wir liebevoller. Ja, also wir sind geduldiger, wir sind gnädiger, wir sind in der Lage, mehr auszuhalten als sonst, weil wir eben diese Liebe in uns haben. Und ich glaube, daraus lässt sich auch so ein Schlüssel für all unsere Beziehungen ableiten. Wenn du verstehen möchtest, was Liebe ist, dann musst du begreifen, dass Liebe eine Entscheidung ist. Und diese Entscheidung hat Gott getroffen. Gott hat die Entscheidung getroffen, seinen Sohn für dich zu opfern. Dich aus dem Netz des Vogelfängers zu befreien. Und deine Aufgabe ist mit den Worten des Bibeltextes zu wissen, wo diese sichere Burg ist. Wo du vor Angriffen von Feinden sicher bist. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu hören, wie geht es mir denn gerade? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wo liegen die Herausforderungen? Entferne ich mich vielleicht von der Burg? Ja, will ich mal gucken, kann mich irgendeine andere Burg besser schützen? Gibt es einen anderen Ort, der mir helfen kann? Und da kann ich euch ermutigen, weil ich erlebe das bei mir persönlich, es ist viel einfacher, Gottes Wirken in der Rückschau, also in dem, was schon passiert ist, zu sehen, als in dem, wo ich gerade drin stecke. Und wir haben als Familie angefangen, uns Jahresziele zu setzen. Ich weiß, es klingt sehr kitschig mit so Silvester oder so. Machen wir aber nicht. Wir machen das immer im November, weil das irgendwie komisch ist, wenn alle das machen. Und wir ziehen uns ein Wochenende zurück und setzen uns Ziele und dann auch bewusst mit der Überlegung, was hat Gott in der Vergangenheit gemacht und was wollen wir in Zukunft mit ihm erreichen. Wie genau wir das machen, kann ich euch gerne nach der Predigt erklären. Aber jetzt geht es mir nur darum, sich bewusst Zeit zu nehmen. Verbunden mit dieser Idee von, wir erholen uns als Familie. Ja, wir sind ein Wochenende weg. Wir sind jetzt bisher immer nach Düsseldorf gefahren. Und wir nutzen die Zeit, um uns zu erholen und zu beten und zu fragen, was ist bisher passiert und was wollen wir im nächsten Jahr erreichen? Und dann können wir ganz häufig sehen, also bisher war es immer von Dank und Loben erfüllt, was Gott alles getan hat. Wir starten mit einer Idee, wir haben dann am Ende 10 Ziele und sagen, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und dann am Ende erfüllen sich vielleicht 5 Ziele, aber dann sagen wir, naja, das Ziel ist gar nicht mehr wichtig geworden. Das hatte gar keine Priorität mehr. Und das soll ich ein bisschen ermutigen, das nicht aus den Augen zu verlieren. Auch diese Zettel dann aufzubewahren und zu sagen, hey, was habe ich denn schon alles erlebt? Und sich daran zu erinnern, wie Gott stark und mächtig in unserem Leben ist. Mir ist es wichtig, dass ihr dieses Gefühl behaltet, Gott ist da. Es gibt nicht diese Situation, dass du betest und die Gebete bleiben irgendwie an der Decke hängen. Es passiert auch immer mit einem selber etwas, wenn man betet. Und er ist in einer Liebesbeziehung mit dir. Er hat eine Entscheidung für dich getroffen, er liebt dich und er möchte in dieser Beziehung mit dir bleiben. Und jede weitere Beziehung fordert natürlich auch diese Entscheidung von dir. Also möchte ich meinen Nächsten lieben? Und ich glaube, das ist halt wirklich nur durch die Liebe Gottes möglich. Und deswegen würde ich das nochmal vorlesen. Wenn du verstehen möchtest, was Liebe ist, dann musst du begreifen, dass Liebe eine Entscheidung ist. Der Psalmist erwähnt das später ähnlich oder weiterführend in Vers 15 und 16. Dort sagt er, wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Das finde ich ganz besonders spannend. Das drückt alles aus, was unsere Beziehung auf dieser Erde mit Gott ausmacht. Einerseits die Perspektive hier auf der Erde, ja, wenn wir zu ihm rufen, wird er antworten, er wird uns befreien. Könnt ihr hier auch wieder das Netz nehmen als Beispiel, aus dem Netz, so dass wir dann zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Daraus werden wir befreit und er schenkt uns ein erfülltes, langes Leben. Und manchmal liest man das und dann denkt man, ja, aber manche Leute leben ja nicht so lange irdisch. Aber das Leben, von dem hier gesprochen ist, ist das ewige Leben, das, was nach dem Tod kommt, weil jeder von uns oder jeder Mensch, der nicht an Gott glaubt, der stirbt ja noch einen weiteren Tod, den geistlichen Tod, den endlosen. Das heißt, das Leben, was hier beschrieben ist, ist das zukünftige, das ewige. Und deswegen können wir dann auch sehen, wie er Rettung schafft. Ja, indem alles Schlechte, alles, was durch Sünde in diese Welt kam, zerstört es an dem Ort, wo Gott ist, wo wir erkennen dürfen, dass er der Herr ist, wo wir unsere Wohnung haben, wo alles darauf ausgerichtet ist, bei ihm zu sein, in seiner Liebe zu sein. Und diese Verheißung möchte ich euch heute auch mitgeben, egal welche Herausforderung kommt. Und ich weiß, in den Herausforderungen ist es super schwierig, das zu sagen, das zu glauben, das zu beten. Aber wendet euch an Gott nicht wie an ein Trostpflaster, so weil gerade niemand da ist oder weil mein Partner mich nicht versteht, deswegen gehe ich zu Gott, sondern wendet euch an ihn, weil Gott mächtig und zuverlässig ist. Er hat die Macht, dir aufzuzeigen, was die aktuelle Herausforderung für dein Leben bedeutet. Und das ist schon essentiell, so umso schwieriger die Situation, wenn wir sehen können, es gibt einen Sinn, dann halten wir länger durch. Dann ermutigt uns das, dann gibt uns das Hoffnung. Und ein wichtiger weiterer Aspekt, er hat die Macht, die Situation sofort zu deinen Gunsten zu verändern. Sofort. Und du kannst dich darauf verlassen, dass er da ist, dass er mit dir geht, dass er an deiner Seite ist. Und auch wenn das vielleicht nicht spürbar ist, auch wenn es vielleicht weit weg erscheint, also auch wenn er vielleicht weit weg erscheint, er ist da. Und dieser Gott belohnt dich auch für seine Beziehung mit ihm. Er gibt dir seine machtvolle Liebe, die dir Kraft in diesen Situationen bringt. Und vielleicht trägst du in deinem Herzen gerade einen Schmerz. Eine Angst oder eine Sehnsucht nach Sicherheit, nach Liebe, nach einem Ort, wo du einfach nur sein darfst. Ich glaube, Psalm 91 erinnert uns, du darfst bei Gott wohnen. Nicht nur kurz zu Besuch, nicht nur Wunden pflegen, sondern auch dann, wenn es dir nicht gut geht. Auch wenn es dir gut geht, wohnen, bleiben und geborgen sein. Gott ist deine Burg, dein Zufluchtsort, wo du sicher bist. Vielleicht hilft dir dieses Bild, dir das ein bisschen besser vorzustellen. Eine riesige Burg, die durch nichts überwindet werden kann. Und das ist kein religiöser Spruch, das ist eine Einladung. Leg dein Herz nicht in fremde Hände, leg sie in Gottes Hände. Suche nicht Rettung bei Menschen, die selbst Rettung brauchen. Und wenn du dich gerade vielleicht wie ein Vogel in diesem Netz fühlst, gefangen in Sorgen, Erwartungen, Schuld, Einsamkeit, dann darfst du wissen, Gott sieht dich. Er kennt deine Situation und er ist unterwegs, dich zu befreien. Seine Hand ist da und du musst dich nicht selbst retten. Du darfst dich bergen unter seinen Flügeln. Deswegen ist Gott unsere Burg, unser Zufluchtsort, wo wir sicher sein können. Amen.